Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben.
Hallo und Servus bei Muse am Mikro. Herzlich willkommen beim Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Ich bin Birgit Schweiger und unterrichte Klarinette und elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und darf die Steiermark als Fachreferentin für elementares Musizieren und Bewegung vertreten. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr 2026 gestartet und voll motiviert, Ihre guten Vorsätze auch umzusetzen. Perspektiven zu haben ist ein sehr wichtiger Teil im Leben und wir, die steirische Musikschullandschaft, haben seit 2022 ganz spezielle, besondere Perspektiven, nämlich unsere Musikschulzeitschrift Perspektiven, die nun bereits zum 7. Mal erscheinen wird. Jede der Ausgaben hat eine bestimmte Headline, ein bestimmtes Thema, das sich durch die jeweilige Zeitschrift zieht. So starteten wir 2022 mit stimmig und motiviert. 2023 kamen dann technisch und musikalisch. 2024 inklusiv. 2025 wertschätzend. Und was für die neue Ausgabe 2026 am Programm steht, darüber darf ich heute mit Eduard Lanner, dem Leiter der Musikschulservicestelle sowie Direktor des Johann-Josef-Fuchs-Konservatoriums sprechen. Herzlich willkommen, lieber Edi. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, auch danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf ein anregendes Gespräch.
Ja, lieber Eduard, wie kam es eigentlich damals zur Idee oder wer hatte die Idee und wie kam es zur Umsetzung dieser Zeitschrift Perspektiven?
Ja, also während der Corona-Zeit 20 und 21 war natürlich auch Zeit zum Nachdenken und Zeit auch mit verschiedenen Kollegen doch intensive Gespräche zu führen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich öfter auch mit dem Wolfgang Juth gesprochen habe über alles Mögliche an Anliegen, die wir haben und wie wir die transportieren können. Und ja, ich kann mich noch gut erinnern, als mir dann die Idee kam, wir könnten das Ganze irgendwo in eine Zeitschrift zusammenbringen. Und wir haben dann eine, ja, also auch im Konservatorium diskutiert. Und dann habe ich ein Team gefunden für das Ganze. Ja, und dann haben wir irgendwie versucht, das Ganze zu erarbeiten, haben dann gesehen, wir finden das gut, wenn wir immer so ein Leitthema haben, dass wir dann, das war mir auch sehr wichtig, über unser Erasmus-Programm schreiben. Das muss sich ja auch teilen, das ist auch etwas, was die Agentur von uns möchte und das ist, glaube ich, auch sehr interessant. Und dann wollen wir natürlich die Musikschulen vorstellen. Und diese drei Hauptteile, ein Leitthema, Erasmus, also unterwegs mit Erasmus, und eben das Vorstellen von Musikschulen und was tut sich sonst noch in der Steiermark, das ist geblieben. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Wir haben auch ein Team, das natürlich auch mit dem Feedback dann umgeht und wir versuchen jedes Mal auch ein bisschen das zu verbessern. Also dieses Mal in die nächste Ausgabe kommt eine Rätselseite für die ganz Jungen auch hinein, damit auch da etwas gefunden wird und ja, wir diskutieren über sehr vieles und ja, ich freue mich schon, das nächste Thema heißt ja geübt. Wir wollen über das Üben nachdenken. Wir haben, glaube ich, ganz tolle Leiterdecke und dazu auch gute ergänzende Interviews gefunden. Also wie geht denn überhaupt Üben, Gedanken über das Üben selbst, was ist denn Üben? Von Timea Sari, ein gut lesbarer, aber auch sehr tiefgehender Beitrag zum Thema Üben. Leonhard Königseder schreibt über Mentaltraining beim Üben, auch sehr wichtig.
Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge zum Nachhören von Leonhard Königseder. Ja?
Genau,
er ist, so ist ja ein guter Motivationscoach.
Genau. Ja. Dann ein Interview mit zwei Kinderlein, die wunderbar musizieren, aber auch tolle Sportler sind. Und wie machen die denn das? Das ist ganz lustig zu lesen. Und am Schluss kommt, ja, einfach hinsetzen und anfangen. Also einfach spielen. Einfach gehen wir es an. Dann werfen wir einen Blick über die Grenzen. Musikschulausbildung in der Ukraine und wie man dort geübt hat. Weil wir doch jetzt ja noch immer einige ukrainische Bürger bei uns haben, die auch sehr interessiert sind an einer guten Musikausbildung. Und da haben wir einfach die Möglichkeit genützt, um mit ihnen zu sprechen, ein Interview zu führen und auch eine Umfrage beim Landesjugendsinfonieorchester. Was bedeutet für dich effektives Üben? Was sind deine drei Top-Übetipps? Und da, glaube ich, kommen ein paar ganz interessante und auch lustige Dinge daher.
Ja, dann können wir uns auf die nächste Ausgabe schon freuen. Wann genau wird diese erscheinen?
Ja, da wäre ich jetzt ein Orakel sozusagen, aber ich denke mal Ende Jänner, Anfang Februar sollte
das sein. Gut, also Anfang des Jahres kommt sie in die Musikschulen. Was wolltest du bzw. was wolltet ihr mit dieser Zeitschrift bewirken? Also die Themen hast du jetzt vorgestellt, die immer Schwerpunkte setzen in den Zeitschriften. Wer soll das lesen?
Naja, was wollen wir bewirken? Wir wollen natürlich Inhalte vermitteln. Wir wissen ja, das steirische Musikschulsystem ist sehr auf das Fördern und das Finanzielle konzentriert. Aber doch haben wir doch gesehen, dass es mehr braucht. Jetzt sind wir natürlich nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist mir auch klar. Aber dennoch ist es mir ein Anliegen, irgendwie doch etwas zu beeinflussen. Das macht man mit Medien, das macht man mit dem Podcast, das macht man mit der Website, das macht man eben mit der Zeitschrift. Wobei ich sagen muss, dass uns sowohl um den Podcast als auch um die Zeitschrift andere Bundesländer durchaus beneiden, dass ich das immer wieder höre. Und ich bin wahrscheinlich noch sehr alt gestrickt und lese gerne. Und für mich so eine Zeitschrift, wo ich halt von Zeit zu Zeit reinschaue und mich dann durchlese und das auch überlegen kann, schon etwas ganz Qualitätsvolles. Ja, sie hilft uns auch im Vernetzen. Sie hilft uns im Teilen der vielen Erfahrungen. Sie hilft vielleicht auch, dass wir so ein bisschen ein Wir-Gefühl bekommen. Mhm. Und ich möchte Perspektiven schaffen. Das ist auch ganz klar. Wir alle wissen, dass wir doch irgendwo gerne manche Dinge verbessern würden. Und Perspektiven sollen sein, wie ist das in anderen Ländern? Perspektiven sollen sein, was sagen Experten zu dem Thema? Und auch voneinander wissen. Also diese Musikschulporträts sind, glaube ich, schon auch sehr wichtig. Ich freue mich auch, dass wir dieses Mal, wir haben Kapfenberg, Leibniz, und dann hat es sich noch ergeben durch ein Jubiläum, dass wir auch sehr viel über die Musikschule Murek schreiben. Also diesmal sind gleich drei Musikschulen dabei. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, wer unterrichtet dort, wie ist die Geschichte, was sind die Schwerpunkte, was sind so die regionalen Besonderheiten. Also informieren, vernetzen und Perspektiven entwickeln, um sich letztendlich längerfristig zu verbessern.
Macht Sinn, natürlich. Gibt es da jetzt auch ein fixes Redaktionsteam? Also du hast schon von einem Team gesprochen, aber gibt es wirklich einen fixen Stamm, der seit Beginn an dabei ist?
Ja, absolut.
Ja. Also, wie viele seid ihr da?
Zum Redaktionsteam gehören der Bernd Crispin von der Musikschule Servicestelle, die Isabel Lena de Terry, dann ganz wichtig ist Susanne Janes vom Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium. Sie gibt uns dann immer ganz wundervolle Anregungen. Irina Maholetti, auch vom Konservatorium. Katrin Rausch von der Musikschule Liebach ist fix dabei. Vanessa Bosch, unsere Fachreferentin für Tasteninstrumente, Musikschule Schladming. Ja, und dann gibt es einige, die uns immer wieder auch helfen. Ganz besonders will ich unsere Shirin Albler erwähnen, die Gesangslehrerin am Konservatorium ist und die immer diese schönen Karikaturen macht, die bei den Musikgeschichten dabei sind. Sie ist auch akademische Malerin und sie hat immer ganz gute Ideen. Also dieses Mal werden wir uns mit Sevilla und Stirn und Carmen und so weiter beschäftigen. Auch sehr interessant, weil es ja auch in der nächsten Ausgabe über Spanien gehen wird.
Jetzt zurück zu den Artikeln zum Beispiel. Also es gibt ein fixes Redaktionsteam, aber die Artikel werdet ihr nicht alle selber schreiben. Wer darf jetzt Artikel schreiben für die Perspektiven und wie sucht ihr auch den Autor oder die Autorin für einen Leitartikel aus? Wie funktioniert das?
Ja, also einen Leitartikel zu finden, das ist keine einfache Sache. Da braucht es also da wird diskutiert und überlegt. Meistens ergibt es sich so, dass einer aus dem Redaktionsteam einfach gute Kontakte hat und dann weiß, die oder der könnte etwas schreiben. Und das ist dann meistens auch so, dass wir das gut umsetzen. Dass wir dann weiter überlegen, wer könnte etwas beitragen zu diesem Leitthema. Mhm. Auch das, also die Leute werden eigentlich angesprochen und befragt und meistens kommt zurück, ja, das mache ich gerne. Mhm. Zu Erasmus ist es so, dass wir natürlich sehen, wer fährt wohin, mhm, und das dann beauftragen. Und dann ist es auch so, in dieser Ausgabe ganz besonders, es sind auch wirklich, ohne dass wir viel gesagt haben, Beiträge aus der Steiermark eingegangen, vor allem auch zum steirischen Musikschulsystem, also zu eben diesen verschiedenen Jubiläen, mhm, und was sich sonst noch tut. Es tut sich ja vom großen Hafenorchester bis zu verschiedensten Reisen mit den Flötistinnen und Flötisten ja ganz viel. Und das ist eigentlich ganz viel auch von selbst gekommen, worüber wir sehr froh sind.
Ja, das ist schön, wenn das in dem Fall so weiter wächst.
Ja.
So, kommen wir vielleicht kurz zum Thema der neuen Ausgabe. Du hast schon gesagt, das Thema ist geübt, mhm, üben. Und üben ist ja ein großes Thema im Musikschulalltag. Und üben ist auch vielleicht manchmal ein Wort, das nicht unbedingt positiv behaftet ist. Ach, ich muss noch üben gehen. Wie siehst du das jetzt als Pädagoge?
Ja, üben ist natürlich für manche ein Stolperstein, gar keine Frage. Und ja, es gibt da, glaube ich, ganz gutes Überlegen, was denn Üben überhaupt ist. Und es gibt da gerade von den Kindern, die da interviewt werden und auch von den Müttern, ganz gute Anregungen. Also vielleicht ist Üben, sollte man es besser einfach als Spielen bezeichnen. Sollte man es einfach als etwas ganz Normales wie ein Training im Sport in den Tagesablauf integrieren. Positiv besetzen. Es gibt einige ganz tolle Tipps. Ich will jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen, mhm, sonst wird niemand mehr die Zeitschrift lesen.
Ja. Ja, genau.
Aber doch ein paar ganz tolle Tipps, wie man es schaffen kann, dass Eltern und Kinder hier eine Einheit entwickeln. Was schon klar rauskommt und was sehr wichtig ist, es braucht auch die Eltern.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ja, es sind nicht nur wir Lehrer und die Schüler.
Es sind nicht nur wie Lehrer und die Schüler, mhm, sondern es ist wesentlich mehr. Mhm. Es ist dieses Dreieck, mhm, Lehrer, Kinder und Eltern. Natürlich, wenn man den Beitrag dann liest über den Musikunterricht in der Ukraine, über eine Stadt, die wir gar nicht kennen, die gleich groß ist wie Graz circa, mhm, die zig Musikschulen hat und wo die Kinder von Anfang an 2 Stunden Unterricht haben. So wie in Slowenien haben sie zumindest 2 mal eine halbe Stunde, wo sie von vornherein in so ein System reinkommen, wo auch die Lehrer das Üben ein bisschen übernehmen können und die Schüler von vornherein gute Anweisungen bekommen. Das ist natürlich ein Unterschied, als sie treffen sich einmal in der Woche in der Gruppe. Auch trotz aller Bemühungen wird da weniger übrig bleiben, als wenn man sich jetzt zumindest 2 mal in der Woche trifft. Und da braucht es die Eltern. Und wie können Eltern ein gutes Arbeitsklima oder ein gutes Übeklima schaffen? Was sind No-Gos beim Üben? Was darf ja nicht sein? Wie kann ich Kinder motivieren, belohnen? Auch was mache ich, wenn sie einmal gar keine Lust haben? Und ich glaube, da gibt unsere Ausgabe einige ganz interessante Antworten, auch ganz lustige Antworten. Also wie gesagt, unbedingt das Interview lesen mit Viktor und dann der Rosina, unserer, mhm, Viktor spielt Fußball und Klavier und Rosina spielt Kontrabass und ist in der, glaube ich, Sportgymnastik drinnen, war sogar im Olympiateam oder, nein, nicht im Olympiateam, das sage ich ein Blödsinn, aber im Staatsteam oder irgendwie im Nationalteam, so ist es ja, das ist das, mhm, Richtige. Und die beiden jungen Herrschaften, die ich auch schon ein paar Mal erlebt habe, spielen nicht nur toll ihr Instrument, sondern sind auch richtige Persönlichkeiten, mhm, schon in jungen Jahren.
Ja.
Sehr, sehr lustig und sehr interessant.
Ja, schön. Dann können wir schon gespannt sein auf die neuen Perspektiven und diese vielen schönen Artikel und Interviews. Danke, lieber Eduard, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gibt es abschließend noch Wünsche, Anregungen, Perspektiven für 2026?
Naja, also es gibt, glaube ich, mal sehr positiv, dass wir heuer, das weißt du selbst auch, einen Fachgruppentag planen am 18. März, wo wir die Hälfte der steirischen Musikschulpädagoginnen und Pädagogen in den Steiermarkhof bringen und wo wir versuchen wollen, einerseits zu motivieren, interessante Beiträge zu liefern, auch dieses sich einmal zu treffen, sich zu sehen, zu fördern und auch einige die wichtigsten Informationen, die wir haben, weiterzugeben. Also mein Wunsch ist, dass das natürlich gut funktioniert und dass, dass wir das gut umsetzen können. Dann haben wir auch gehört, dass ein Musikschulgesetz ausgearbeitet werden soll. Und da hoffe ich auch, dass es eine klare Verbesserung bringt. Und ja, sonst hoffe ich auch, dass wir es schaffen, unsere Kinder zu motivieren, auch so zu motivieren, dass sie Musik als etwas Längeres in ihr Leben integrieren können, dass wir sie dazu bringen, dass sie vielleicht auch nach der schwierigen Pubertät weitermachen, dass sie weiterspielen, dass sie wichtige, vielleicht einmal, ja, Säulen sozusagen in verschiedenen Musikvereinen werden können, dass der eine oder andere studiert, dass wir irgendwie so ein gutes musikalisches Ökosystem bekommen, wo wir junge Leute dazu inspirieren, eben sich mit Musik zu beschäftigen, zu wachsen, Säulen zu werden, wie gesagt, auch zu studieren, vielleicht ein System zurückzukommen. Das würde ich mir einfach wünschen. Auch viel Motivation durch den Blick über den Tellerrand und weitere Perspektiven.
Und abschließend noch ein Tipp zum Üben.
Ihr geduldig sein.
Im Vorfeld habe ich mich schon ein bisschen umgehört zum Thema Üben. Interessant, was ein junger Schüler darüber zu erzählen hat und wie ein Musikschuldirektor, Musiker und Sportler dieses Thema sieht.
Hallo, ich habe hier einen jungen Mann gegenüber von mir sitzen. Magst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen?
Ich bin der Tim, bin 9 Jahre und spiele die Posaune.
Du spielst die Posaune. Wie lange spielst du schon Posaune?
Das ist jetzt mein 4. Jahr.
Mhm. Und wann war so deine erste Berührung mit Musik? Wann hat das Ganze bei dir begonnen? Hast du vor der Posaune auch schon irgendwas gemacht?
Also vor der Posaune habe ich eigentlich nicht Blockflöte oder sowas gespielt, aber ich hatte schon ganz früh in meinem Leben Berührung mit der Musik. Zum Beispiel war ich Früherziehung und hatte auch schon, vor meinem Leben hatte ich auch schon ganz viel mit Musik zu tun.
Ja, warum eigentlich vor deinem Leben? Wir haben vorher darüber gesprochen. Wo warst du denn schon dabei?
Also meine Mama hat Klarinette gespielt und da war ich mal beim Konzert dabei
im Bauch. Im Bauch, genau. Also das heißt, du hast eigentlich im Bauch schon viel Musik mitbekommen. Und ich glaube, du warst ja mit deiner Mama dann auch im Elternkind musizieren, bevor du allein in die Früherziehung gekommen bist.
Mhm.
Genau. Wie sieht es jetzt für dich mit dem Thema Üben aus? Übst du gerne?
Also ja, schon. Also es kommt auch darauf an, welche Stücke ich jetzt zum Üben habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur Etüden auf habe, dann muss ich Üben nicht so haben, aber es gehört einfach dazu. Aber eigentlich schon, macht es mir schon Spaß, ja.
Wie viel übst du eigentlich so?
Also ich habe in der Woche einmal übefrei und übe so am Tag 30 bis 45 Minuten.
Okay. Machst du das immer von dir aus, von selbst, oder muss manchmal die Mama oder der Papa sagen, hey, hast du heute schon geübt, Tim?
Also bei mir ist es so, ich habe so einen fixen Plan, wann ich übe, wenn ich von der Schule heimkomme, wann ich dann zum Üben beginne und wann ich aufhören kann.
Das heißt, du hast es eigentlich in deinen Wochenablauf schon voll integriert?
Ja, also es ist in meinem Alltag drin.
Sehr schön. Setzt du dir da auch für deine Übungen, die du machen musst, irgendwelche Ziele? Oder übst du jeden Tag zum Beispiel gleiche Aufwärmübungen? Oder wie schaut es bei dir aus, wenn du übst? Du hast jetzt vorher gesagt, Etüden machen nicht immer so Spaß, aber die können halt geübt. Aber wie sieht es dann so aus, diese 30 bis 45 Minuten, wenn du übst?
Also zuerst beginne ich mal mit dem Aufwärmen und dann probiere ich erstmal die Stücke durch, so am ersten und am zweiten Tag. Wenn die dann schon besser probieren, dann probiere ich es also jetzt nicht mehr so vom Blatt zu lesen, sondern auch wirklich eine Geschichte dahinter zu bringen, also dass ich es wirklich auch an manchen Einsätzen wirklich betone. Und so kann ich dann die Stücke halt auch wirklich also gut spielen. So tue ich mir am leichtesten. Mhm.
Und hat dir da zum Beispiel dein Lehrer erklärt, wie du üben sollst? Oder hast du einfach für dich drauf losgespielt?
Also früher hatte ich noch eine andere Taktik zu üben, nämlich einfach mal los drauf zu spielen und schauen, wie weit ich komme und mir dann die Stellen anzuschauen. Aber diese Taktik habe ich mir jetzt, also die habe ich mir einfach ausgedacht und ist jetzt so gekommen.
Okay, aber hat dir da dein Lehrer irgendwie Input gegeben und gesagt, schau, bau dir die Übestunde so auf, dass du zuerst das machst, dann das machst, dann das machst, oder?
Nein.
Nein, also du machst es einfach für dich so,
ja, genau,
wie es du spürst und fühlst. Stört dich eigentlich das Wort üben? Würdest du vielleicht, keine Ahnung, lieber dazugehen, wenn es trainieren, proben, lernen, spielen heißt? Wird das was ändern, oder?
Nein, also üben heißt für mich einfach üben, und wenn meine Mama sagt, jetzt kannst du üben gehen, dann, also für mich heißt üben einfach üben, und das hat für mich kein, also nichts Negatives oder was.
Und merkst du aber selbst schon, dass wenn du das jeden Tag machst, oder du hast gesagt, einmal darfst du überfrei nehmen in der Woche, merkst du schon, dass du selber einfach schneller und besser und gut vorankommst?
Ja, schon. Also es kommt halt auch wirklich auf die Stücke drauf an. Mhm. Ob ich jetzt leichtere Stücke auf habe oder schwerere, ja, das kommt halt drauf an.
Gut, und was sind so deine Ziele jetzt beim Musizieren?
Also meine Ziele sind, dass ich professioneller Musiker werde und dass ich weiterhin so brav üben werde, weil ich bin mir gerade ziemlich selbstzufrieden. Und ja, einfach, dass ich Spaß am Üben haben werde und weiterhin spielen werde.
Sehr gut. Ja, da hast du noch einen langen Weg vor dir mit viel, viel Üben. Aber wenn es Spaß macht und wenn du das möchtest, dann wird es auch funktionieren. Dann wünsche ich dir alles Gute.
Dankeschön.
Ich sitze hier in der Musikschule Basel beim Direktor Raphael Küberger und bei meinem Fachreferentenkollegen für Volksmusikinstrumente. Lieber Raphael, übst du noch?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist zeitenabhängig. Manche Zeiten lassen es nicht zu, dass ich regelmäßig übe, aber ich versuche mir die Zeit zu stibitzen. Und gerade vor größeren Projekten, Studioaufnahmen ist es natürlich ganz wichtig. Aber auch eigentlich als Vorbereitung für den Unterricht für die größeren Schüler, da ertappe ich mich dabei, dass das auch für mich sehr, sehr viel Sinn hat.
Ja, da merkt man in dem Fall auch, wenn man Musik studiert hat, quasi fertig ausgebildeter Musiker ist, unterrichtet, spielt, man muss trotzdem sich hinsetzen und auch immer wieder üben und trainieren. Stimmt's?
Es ist eigentlich der größte Part unseres Berufs. Das ist den, was niemand gezeigt bekommt, aber üben ist für uns das Allerwichtigste. Ja. Wenn wir das nicht machen, dann eigentlich stimmt die Definition Musiker dann nicht mehr, wenn wir zu üben aufhören.
Das ist richtig, ja. Genau. Jetzt würde mich nur interessieren, eben aus deiner Sicht als Direktor, Wie siehst du das da? Was kannst du als Direktor dazu beitragen? Oder ist es dir wichtig, dass deine Lehrer auch üben? Ja, wie siehst du das Thema Üben als Direktor?
Aus der Sicht als Direktor ist es mir wichtig, dass ich Kollegen habe, Lehrer habe, Pädagogen habe, die auch noch regelmäßig auf der Bühne stehen, damit sie einfach immer wissen, was denn der Zeitgeist gerade braucht am Instrument. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend wissen sie dann auch, dass sie üben müssen, denn es steht keiner auf der Bühne, der nicht übt. Das ist auch, also jeder, der sagt, der übt nicht, das ist doch zu einem Teil eine Lüge. Genau, und insofern schließt sich da der Kreis, wenn ich Kollegen habe, die regelmäßig auf Bühnen stehen, die regelmäßig spielen, dann üben sie selbst auch. Und jeder ist ja beim Üben, man ist ja Gewohnheitstier zum einen, aber auf der anderen Seite versucht man dann doch immer wieder neue Reize zu setzen, damit man vielleicht doch noch auf das nächste Level springen kann und sich weiterentwickeln kann musikalisch. Und das heißt, ganz oft ist der Fall, jemand, der regelmäßig übt, ist auch bei den Übungseinheiten dort, wo es gerade den Zeitgeist trifft. Also ich kenne jetzt keinen Geiger, der noch wie vor 25 Jahren einfach nur eine Tüte auf, eine Tüte obi übt. Das kenne ich Gott sei Dank nicht.
Mhm. Ja, stimmt, das braucht es eigentlich, ja. Und dann muss man ja sich fit halten.
Genau, und aus Sicht des Direktors kommt jetzt der große Punkt, dass genau diese Kollegen das meistens dann auch, weil es ihnen auch Spaß macht, an die Schüler weitergeben und dort einfach Überroutinen, wirklich nicht, ich sage jetzt einmal, alte Überroutinen drinnen, sondern auch das Neueste und mit dem neuesten Wissen. Und da tut es ja auch bei uns total viel, gerade am Bläsersektor, wo man natürlich nicht stundenlang üben kann, weil der Ansatz irgendwann gar ist. Und das kommt dann wieder zu den Schülern und die Schüler, die dann vielleicht groß werden und auch einen musikalischen Werdegang einschlagen, haben dann schon das Ganze mitgekriegt und sind dann, glaube ich, ganz gut gewappnet. Und aus Direktorensicht beginnt es halt für mich oben, wenn die auf der Bühne stehen, dann passt meistens auch das Übeverhalten.
Ja, ich denke mal, das ist ja dann auch eine Motivation für die Schüler, wenn man den eigenen Lehrer, die Lehrerin auf der Bühne sieht und sieht, okay, die müssen ja auch nicht noch oder die üben ja auch noch oder die müssen Leistung bringen. Genau. Das ist, glaube ich, eine eigene Motivation dann auch für die
Schüler. Ja, und ich glaube, wenn man einen Lehrer hat, der selbst regelmäßig auf der Bühne steht, bekommt man viel leichter Einblicke, was denn dazu braucht, dass ich dorthin komme. Ja, der kann schon dann sagen, du pass auf, ist schon gut, wenn du das übst, aber üb vielleicht auch das. Ja. Ich sage jetzt einmal Beispiel Auftrittsbekleidung. Für viele ganz wichtig, spür einmal in diesen Schuhen, in denen du dann auf der Bühne stehst, damit du das Gefühl hast. Das ist also ein Detail, das war für mich, weiß nicht, in meiner Jugend der Eye-Opener schlechthin, so, ah, okay, das ist auch wichtig. Ja, wie verhält sich denn das Ganze? Die Hose uns, was habe ich für Gilet und rutscht das nicht? Das ist so viel Lerneffekt und da kann ein Lehrer, der auf der Bühne ist, der Erfahrung hat, schon viele dazu beitragen, dass der Schüler das nicht ganz bitter selbst die Erfahrung machen muss. Mhm. Er darf natürlich die Erfahrungen machen, der soll sie machen, aber man kann im Erfahrungsschatz vielleicht schon ein bisschen später einsteigen und viele Sachen, die vielleicht auch einen bitteren Beigeschmack haben, vermeiden.
Genau, stimmt. Ich hatte ja einen Studienkollegen, mittlerweile ist er bei den Wiener Philharmonikern, Tubist Christoph Giegler, der hat seinerzeit für Probespiele, damit er außer Atem ist, so geübt, also dass wir in der Früh ins Konservatorium kommen und er läuft schon vom zweiten Stock runter uns entgegen. Und dann läuft er wieder rauf und dann läuft er wieder runter und wir haben uns gedacht, Christoph, was ist los? Und er sagt, ja, ich habe ein Probespiel und ich muss wissen, wie ich diese Stelle spielen kann, wenn ich nervös bin, außer Atem bin. Und ich bringe mich jetzt gerade außer Atem, damit ich das dann irgendwie unter Kontrolle habe und schon auch das üben kann, diese Stresssituation. Ja, genau. Also das kommt jetzt ein bisschen auf das hin, so wie du jetzt gesagt hast, eben Outfit und
genau, ja auch diesen Bühnenstress in den Unterrichtsalltag bringen. Ja. Dieses Ganze, also ich kann eine Stelle 10-mal üben, aber wenn ich als Lehrer sage, und jetzt bitte einmal ohne Fehler, was das also unterbewusst für einen Stress für den Schüler macht, aber wenn ich das oft wiederhole, dann wird der ein bisschen stressresistent, weil ich wiederhole es ja im geschützten Rahmen, im geschützten Raum, im Unterricht, aber ich versetze ihn ab und zu gerade vor Wettbewerben oder mit Videoaufnahmen. Jeder kennt doch das, er sitzt im Studio, man spielt die Stelle durch, es geht, jetzt kommt diese rote Lampe und es geht sicher nicht. Was einfach so eine Lampe oder dieses Bewusstsein, jetzt geht's, jetzt kommt die Aufnahme und genau diesen Stress, auch mit dem Bühnenstress, jetzt muss ich liefern, das immer wieder da reinbringen. Und da mag der Ansatz noch so skurril sein, mit Treppenlaufen oder was, wenn es hilft, ist es okay.
Genau. Du bist ja jetzt auch im Sport relativ extrem unterwegs, sage ich jetzt einmal, für einen Musiker sowieso. Inwieweit hat jetzt für dich, also die sportliche Komponente und die musische, wie viel gibt es da Parallelen für dich beim Training, beim Üben?
Es gibt sehr viele Parallelen, denn in beiden Sparten gilt, die Basics sind das Wichtigste. Wenn ich die Basics beherrsche, wenn ich grundtechnische Abläufe muss ich im Ruhigen üben und muss sie automatisieren, damit ich es dann im Tag X abrufen kann. Das ist überall gleich. Das Spannende ist jedoch, und ich glaube, da ist noch ein großer Lernprozess bei den Musikern. Musiker spielen dann ganz oft Konzerte von vorn bis hinten durch, von vorn bis hinten und noch einmal und noch einmal und Generalprobe und noch einmal und üben unglaubliche Stundenanzahl. Der Sportler, Marathonläufer, läuft in der Vorbereitung maximal 35 Kilometer. Der läuft nie 42. Die letzten 7 ist der Kopf. Und statt dem, dass wir Musiker da vielleicht, also jetzt kommt es immer mehr, aber erst in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren, dass man sagt, okay, man übt ein bisschen detailreicher, nur die letzte Passage von der Symphonie und spart sich das dann auf. Aber ganz oft, also viele machen, glaube ich, noch immer diesen Fehler, ich fange beim Takt 0 an mit Üben Und wer natürlich den Takt 200 nie fit erleben oder nie einmal mit klarem Verstand machen. Und dort haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial, dass wir uns da beim Sport vielleicht ein bisschen was abschauen.
Das heißt mental eigentlich noch mehr?
Nein, nicht mental. Nicht? Aber wenn ich immer zu der gleichen Stelle immer ermüdet hinkomme, dann kann ich sie nie sauber üben. Mhm. Ja? Auch vom körperlichen Fitness. Mhm. Wenn ich nie die Stelle einmal sauber, auch wenn es oft eine Parallelstelle ist, ja, aber wenn ich einmal sage, okay, jetzt fange ich doch mal mit, fange ich einfach hinten an zum Üben. Ich gehe meine Stellen von hinten nach vorne an, ist natürlich viel sinnvoller, ja. Also wie immer das Gleiche und Stupide. Und ich glaube auch, dass die Stundenanzahl bei Weitem nicht von Nöten ist. Was natürlich, du hast das Mentale gesagt, der Sportler vertraut drauf, am Tag X, dass alles funktioniert. Der vertraut darauf, dass sein Training so, die Reize so gesetzt worden sind, dass er 42 Kilometer schafft. Wenn er nur weiß, okay, 35 bin ich im Training gelaufen und der ist aber die 35 auch nicht in Wettkampftempo gelaufen. Ja, er ist nur phasenweise im Wettkampftempo gelaufen. Der Musiker muss das immer zu 100% wissen. Er muss wissen, dass er durchkommt. Und das finde ich schon sehr spannend, dass man da gerade als Musiker nicht das Selbstvertrauen hat, zum sagen, okay, ich bin technisch so fit, ich schaffe das dann, dass ich das aufsplittend, nur gesplittet übe. Ja. Da geht man lieber nur 2 Stunden und übt nur 2 Stunden. Ja.
Wenn ich jetzt an ein Konzertstück denke, wie gesagt, dass man die Stellen rausübt und dass man von hinten beginnt, bin ich voll bei dir. Nur eben, man muss es zwischendurch auch als Ganzes eben durchspielen, weil die 100% müssen ja schaffbar sein. Und ich muss ja selber wissen, für mich, okay, ich halte es von der Kraft her auch aus. Und eben wenn dann noch der Stress, der Nervosität dazukommt und so.
Aber der Sportler vertraut darauf, dass sein
das
Training funktioniert hat.
Ja.
Das ist ganz andere Herangehensweise. Du hast jetzt 3-mal das Wort muss verwendet.
Ja, stimmt.
Es ist für dich selbst, ich schaffe das. Da ist nicht dieses Vertrauen, dass man sagt, man hat das Vertrauen in seinen Übeplan. Ja? Jeder Sportler vertraut auf seinen Trainingsplan. Kein Musiker vertraut auf seinen Übeplan. Er würde es einmal wissen, dass das einmal durchgeht.
Mhm. Ja. Ja, gut. Also vielleicht müsste man da wirklich mental eigentlich. Ja,
ich verstehe den Musiker bin dann teilweise selbst so, aber eigentlich könnte man dafür machen und es passiert da ganz viel. Also in Salzburg, der Weiß-Tommy von den Bläsern, er spielt im Mozarteumsorchester, der hat da gerade so aufgebaut, wo es genau auf das hingeht, wo die Bläser mit Übeplänen an ihren Basics arbeiten, damit gewisse Sachen besser werden und genau dieses Vertrauen aber auch aufbauen.
Okay.
Deswegen sage ich, es passiert gerade sehr viel und finde ich gerade toll in diese Richtung, dass sie da was tut und ich verfolge das sehr mit Spannung.
Ja, gut. Wir haben ja jetzt einen langen Weg schon hinter uns. Wir haben schon sehr viel geübt in unserem Leben und werden auch wahrscheinlich noch viel üben. Was ist jetzt dein ultimativer Tipp für die Schüler? Weil alles das, was wir jetzt so eben vom Üben, vom Trainieren sagen, ist ja nicht immer lustig und braucht viel Konsequenz. Was hast du da für Tipps für die Schülerinnen und Schüler?
Regelmäßigkeit, Regelmäßigkeit, Regelmäßigkeit. Es reicht, also es bringt gar nichts, wenn ich jetzt sage, am Dienstag ist Stunde, ich fange am Sonntag zum Üben an und übe dann am Sonntag 3 Stunden und am Montag 2 Stunden. Nein, es bringt gar nichts. Aber es bringt was, wenn ich jeden Tag ein kleines bisschen mache. Ja, es reicht ab und zu schon 1/4 Stunde. Ja, bei den Bläsern, wenn ich halt okay. Ich glaube, man muss im Musikalltag des Übens unterscheiden, wann brauche ich den Kopf und wann brauche ich nur meine Finger und meinen Körper. Und das würde ich unterteilen. Technische Sachen, da muss ich jetzt nicht sehr viel mitdenken. Das ist jetzt, ich weiß, eine sehr gewagte Aussage. Aber das brauche ich jetzt den Kopf nicht so sehr, als wie wenn ich dann Musikalisches mache und ich das ein bisschen trennen und wenn ich sage, okay, ich habe einen schlechten Tag, mir geht es nicht gut, dann spüle ich halt einmal vielleicht nur für die Seele oder ich tue einfach nur stupide Etüden spülen. Ja? Aber regelmäßig was tun. Also ich muss einfach, wenn ich 7 Tage habe, wie beim Arbeiten 5 Tage, und dort mir einfach eine Routine erarbeiten, die immer funktioniert. Und dann wird man langfristig unglaubliche Erfolge erzielen. Ja. Denn es ist natürlich am Anfang mühsam, jeden Tag seine 1/2 Stunde das Instrument in der Hand zu halten. Aber nach 5 Jahren wirst du dankbar sein dafür, dass du jeden Tag das Instrument in der Hand gehalten hast.
Das ist richtig. Ja. Spielen da für dich jetzt auch die Eltern eine wichtige Rolle? Oder muss jetzt zum Beispiel... Schon wieder das Wort muss. Soll jetzt der Schüler
mit 7, 8 Jahren im Prinzip das selber schon wissen, wenn er sich jetzt für das Instrument entschieden hat, dass der das in sein Tages- oder der, er oder sie das in seinen Tagesplan einbaut.
In meiner Wunschvorstellung schaffen die Eltern ein Umfeld, in dem das Instrument allgegenwärtig ist, das frei zugänglich ist und wo es nicht dann heißt, nach einer Aufgabe machen, ah ja, du musst noch üben, sondern vielleicht einen spielerischen Zugang finden, dass das Kind nicht zum Fernseher geht oder nicht zum Handy geht, sondern ganz normal das Instrument entdeckt für sich. Mhm. Das wäre die Wunschvorstellung. Das heißt, ich glaube gar nicht, die Eltern alleine sind so wichtig, sondern das Umfeld ist es. Mhm. Vielleicht im Haus noch jemand, der übt. Also ich weiß, dass meine Geigenlehrerin war im Haus und das hat immer irgendwer geübt. Mhm. Am Anfang hat es mich motiviert. Später habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil ich wusste, okay, ich übe nicht so viel. Aber das ist es. Also, ich glaube, man muss ein Umfeld schaffen, wo die Musik immer da ist, wo die und wo sie frei zugänglich ist und wo es nicht in diesen Alltag des Muss reingepfercht ist. Dann, glaube ich, wird jedes Kind, das intrinsisch motiviert ist, auch den Weg finden zu einer Überroutine. Und ich glaube, wenn es dann übt, dann, dass man dann das Kind einfach ein bisschen bei der Hand nimmt und den Weg zeigt zu einer Überroutine.
Ja. Klingt schön und kann ich dem Ganzen nur zustimmen, ja. Das ist eigentlich ein wichtiger Weg. Also die Eltern als Begleiter, mehr oder weniger. Gut, dann sage ich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir da übers Üben ein paar Dinge erzählt hast. Dankeschön.
Ich sage danke für die Einladung.
Im Gespräch mit Eduard Lanner wurde schon erwähnt, dass auch die Eltern einen wichtigen Teil zum Üben beitragen können. Ich habe darüber mit einer zweifachen Mutter gesprochen, wie das bei Ihnen zu Hause aussieht.
Bei mir im Unterrichtsraum in der Musikschule Weiz sitzt jetzt die Judith Goldgruber, eine Mama von zwei Kindern, von zwei Schülerinnen, die schon sehr lange bei uns in der Musikschule sind und die ich auch schon sehr lange kenne. Und du warst ja mit deiner Tochter im Eltern-Kind-Musizieren bei mir. Dein Sohn war dann quasi schon dabei im Bauch. Und seitdem seid ihr quasi immer in der Musikschule Weiz zum Unterricht geblieben. Eltern-Kind-Musizieren über die Früherziehung und mittlerweile spielen deine beiden Kinder Geige. Wie schaut's bei dir aus? Hallo Judith erstmal. Und spielst du eigentlich selbst auch ein Instrument?
Hallo liebe Birgit, freut mich, dass du mich eingeladen hast, hier heute bei dir zu sein. Spiele ich auch ein Instrument? Ja, mehrere. Okay. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mein ganzes Leben lang. Also habe als Kind Flöte, klassischer Einstieg mit Blockflöte gespielt und dann später Harmonika, eigentlich richtigerweise Akkordeon und Klavier. Und als erwachsene Person dann mich entschlossen, Gitarre zu beginnen, wie meine Kinder klein waren. Habe 4 Jahre lang klassische Gitarre gespielt. Es war eine total schöne Zeit, habe es aber leider auch wieder aufgegeben. Nicht der Gitarre wegen, sondern den Umständen wegen. Weil das Leben dann doch irgendwie dazwischen kommt mit Vollzeit, Job, größer werdenden Kindern, diversen Verpflichtungen, Taxidiensten und so weiter. Die Liebe zur Musik und die Liebe zu den Instrumenten ist aber geblieben.
Ja, also Musik hat schon immer eine große Rolle gespielt in deinem Leben, merkt man da. Warum war es dir jetzt so wichtig, dass du so früh mit deinen Kindern reinstartest in diese Erfahrung?
Ja, weil es eine gewisse Haltung ist, weil ich den Kindern einfach meine Liebe zur Musik weitergeben wollte und das aber nicht nur in Eigenregie tun wollte, was ich durchaus schon auch gemacht habe, habe mir dann aber überlegt, es gibt ja doch sicher in der Musikschule Weiz im ganz konkreten Fall auch Angebote und bin dann so auf dich gestoßen. Und habe dann hineingeschnuppert in die Musikschule und noch haben wir sie nicht verlassen.
Ja, mittlerweile sind die Kinder wie alt?
11 und 13 Jahre alt.
Und beide fleißig am Geige spielen?
Genau.
Ja, und jetzt geht es ja eigentlich ein bisschen um das Thema Üben. Wie erlebst du das jetzt als Mama mit zwei geigenspielenden Kindern? Geige ist ja doch ein Instrument, wo man am Anfang, glaube ich, als Mama oder Papa schon eine große Herausforderung hat, weil man dabei sein sollte. Oder ja, es ist bei jedem Instrument vielleicht gut, aber wie war das bei euch? Wie hast du das erlebt oder wie erlebst du das noch?
Naja, ich weiß es von mir selbst. Üben führt zum Erfolg. Üben führt auf jeden Fall Woche für Woche dann zu schönen Momenten in der Geigenstunde und zu kleinen Erfolgen und zur Motivation fürs Üben für die nächste Woche. Mhm. Und insbesondere Technikübungen, die ja oft nicht so toll sind, vor allem auch für kleinere Kinder, die bringen natürlich ganz viel, da liegt ganz viel Wertvolles drinnen. Und so gesehen war es mir immer ganz wichtig, das zu üben, was in den Stunden durchgenommen worden ist, damit das Kind in der nächsten Stunde einen Erfolg hat und sozusagen eine Motivation für die nächste Woche kriegt. Und das haben wir Woche für Woche so praktiziert über Jahre.
Und wie hast du das gemacht? Hat dir dann der Geigenlehrer hinterher Input gegeben? Warst du mit dabei in den Stunden? Warst du anfangs mit dabei oder bist du nach wie vor hin und wieder mit dabei? Wie machst du das?
Also für mich ist es selbstverständlich, mit dabei zu sein. Ich kenne es auch nicht anders von mir selbst. Meine Mama ist immer mit dabei gesessen, strickend im Hintergrund. Ich bin auch im Hintergrund, aber nicht strickend. Ich sitze mit Übeplan im Unterricht.
Aha.
Und schreibe mit. Also mitschreiben ist mir nicht fern aus meiner Zeit von Schule, Studium und so weiter und praktiziere das nach wie vor. Das heißt, ich schreibe mit, was zu üben ist, wie es zu üben ist, wie oft es zu üben ist. Und je nach Alter gibt es dann zu Hause unterschiedliche Motivationen zu üben. Wie die Kinder klein waren, haben wir dann pro Tag ein Pickerl oder einen Smiley angemalt, wenn der Übertag erfolgreich war. Erfolgreich ist ja immer dann, wenn die Geige überhaupt in die Hand genommen worden ist. Das reicht mir als Maßstab, auch heute noch. Ja, Pickerl und Smileys haben den Stellenwert mittlerweile verloren.
Kann ich mir vorstellen.
Aber geblieben ist, dass das Geigeüben ähnlich selbstverständlich worden ist wie das Zähneputzen. Da habe ich ganz intensiv drauf geschaut und das tun die Kinder auch. Aber wie das Zähneputzen auch nicht immer selbstverständlicherweise. Das heißt, es braucht schon ein Durchhaltevermögen meinerseits. Und immer wieder so einen kleinen Schubser in Richtung und jetzt ab zur Geige. Oder die Geige wartet, aber immer mit dem Ziel, dass die nächste Geigenstunde schön und erfolgreich wird.
Also versuchst du das deinen Kindern eigentlich durch Motivation schmackhaft zu machen?
Hoffentlich.
Ja.
Das wäre mein Wunsch oder auch mein Ziel.
Ja, und wie geht es euch da zu Hause immer so? Weil, weiß nicht, nehmen deine Kinder das dann immer so gut an oder bist du dann manchmal auch die nervige Mama, die dann halt schon ein bisschen angeschnauzt wird retour?
Natürlich. Ohne ein bisschen nervig zu sein, geht's nicht. Weder bei der Geige noch sonst irgendwo, wo man Erfolg haben will, Ziele erreichen will und dafür einfach ein gewisses Durchhaltevermögen braucht. Das stecke ich dann aber auch gern ein. Manchmal mit mehr Ärger und manchmal mit weniger Ärger. Bei meiner Tochter, die mittlerweile 13 ist, gibt's eigentlich braucht es mich nicht mehr so viel. Also bei ihr geht es schon über oder ist es schon übergegangen oder sie ist gerade am Übergang, dass sie wirklich selbst versteht, worum es geht.
Okay.
Und bei meinem Sohn, dem Jakob, ist es noch nicht so weit. Da gibt es durchaus auch Wortgefechte, die es aber auch zu ertragen gilt auf beiden Seiten.
Und sie merken wahrscheinlich dann schon in den Stunden immer, dass die Übung davor, die quasi täglich eingefordert wird von dir, Früchte trägt und dass es Sinn macht. Also das eben die Miriam, so wie du sagst, die merkt sie jetzt selber schon, aber haben sie das auch vor mehreren Jahren schon gemerkt?
Ja, das merken schon. Sie ganz deutlich.
Ja, ja.
Und zwar, es hängt ja alles ab von der Laune sozusagen des Geigenlehrers, der natürlich hoch erfreut ist, wenn die Kinder geübt haben und sie dann bestätigt und ihnen wieder sagt, wie toll sie sind und wie große Fortschritte sie machen und wo die nächsten relativ low-hanging fruits, also die nächsten zu erreichbaren Ziele sind. Und das beflügelt sie dann. Anders ist es natürlich, wenn du nichts geübt hast, das Gleiche wieder aufkriegst, die Wochen drauf wieder nichts geübt hast, wieder das Gleiche aufkriegst und dann wird es irgendwann frustrierend. Und in dieses Stadium dürfen meine Kinder nicht kommen. Das ist mein Ziel.
Okay, ich wollte jetzt nämlich gerade nach Zielen auch fragen. Gibt es da jetzt von dir aus, also deine Kinder sind ja jetzt nicht da, die kann ich jetzt nicht fragen, aber gibt es von dir aus irgendwie ein Ziel, wo es auch mit der Geige hingehen soll? Oder ist das jetzt überhaupt nicht vorrangig für dich?
Nein, das gibt es tatsächlich nicht.
Okay.
Also das Ziel habe ich tatsächlich nicht. Es soll die Geige ein Lebensbegleiter sein, den man gerne in die Hand nimmt, mhm, in unterschiedlichen Phasen des Lebens, in Höhen und in Tiefen. Mhm. Und das reicht mir. Also Profimusikerin ist überhaupt nicht das Ziel für meine Kinder, aus meiner Sicht. Mhm. Wenn es ihnen taugt, sehr gern. Mhm. Bin natürlich stolz und froh, wird alle Konzerte besuchen, aber das tue ich ja heute schon, abseits der Profimusik. Und na, darüber hinaus habe ich keine Ziele.
Und das Üben und Musizieren und tägliche Training, glaubst du, dass das sonst in ihrem Leben auch wichtig ist, außer dass die Geige jetzt ein ständiger Begleiter bleibt in guten und schlechten Zeiten?
Davon gehe ich sehr stark aus. Na, das weiß ich auch. Also jede Art des Übens lässt sich natürlich auf andere Bereiche transferieren, sei es die Schule, lernen in der Schule, sei es andere Hobbys. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, dieses Üben einfach anzuwenden in anderen, mhm, Bereichen.
Also einfach das Lernen dran zu bleiben und durchzuhalten wahrscheinlich.
Genau, genau. Und dann Erfolge einheimsen, genau, die ja nicht von selbst kommen.
Das ist richtig. Ja, danke liebe Judith, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mit mir da jetzt geplaudert hast.
Sehr gern.
Außerdem wollte ich auch wissen, wie jemand, der als Musiker im Orchester und Gastprofessor an der Kunstuniversität Graz tätig ist, mit dem Üben umgeht.
Lieber Christoph, du bist Soloklarinettist an der Grazer Oper. Du hast eine Professur an der Kunstuniversität Graz und du unterrichtest auch am Konservatorium. Bis man dorthin kommt, wo du jetzt bist, ist ja wirklich viel Üben angesagt. Also quasi ein langer Weg des Übens, oder?
Ja, Üben begleitet mich schon sehr lange. Wie es den meisten so geht, übt man manchmal lieber, manchmal nicht so gern. Aber ja, es ist ständiger Begleiter und ständiger Teil eigentlich meines Lebens. Das gehört dazu.
Und wie war jetzt so deine Überroutine als Student?
Natürlich, je mehr Zeit, das man hat, also im Studium hat man dann natürlich die meiste Zeit oder sollte die meiste Zeit zum Üben haben. Und meine Überroutine hat mit einem schon ausgedehnten Warm-up begonnen. Mhm. Also mit nicht so beliebten Tonleiterstudien, mit an der Klarinette war da sehr viel Jettel dabei, das jeder kennt, und, mhm, Kröpschübungen. Das war eigentlich so das Warm-up. Töne aushalten gehört auch zum Pflichtprogramm, Intervallübungen. Das war eigentlich so das Warm-up, das oft bis zu einer Stunde dann eingenommen hat, wenn man wirklich Zeit hat. Und dann ist das schon ziemlich ausgedehnt gewesen. Ja.
Also eine Stunde Warm-ups, und wie viel hast du eigentlich so im Durchschnitt geübt pro Tag?
Waren natürlich unterschiedliche Phasen, aber es sind dann bis zu 7-8 Stunden dann schon mal zusammengekommen.
Okay. War für dich schon immer klar, dass du das beruflich machen möchtest?
Klar würde ich nicht sagen. Es war immer im Hinterkopf. So richtig herauskristallisiert hat sich das dann eigentlich erst so, als ich 17 Jahre geworden bin, 16, 17. Der Wunsch war schon da, aber, mhm, wie gesagt, im Hinterkopf. Und dann so mit 16, 17, haben sie so dann ein bisschen die Möglichkeiten aufgetan, und da wurde es ja mir auch bewusst, dass es möglich sein, mhm, könnte, dass ich eben Klarinette studieren könnte.
Und das heißt, mit dem Alter hast du dann auch schon so ein bisschen deine Überroutine gehabt, weil als Kind wirst du wahrscheinlich auch Situationen gekannt haben, wo vielleicht die Eltern ein bisschen gesagt haben, hast schon geübt, Christoph, geh noch üben, oder wie war das in der Kindheit eigentlich vorher?
In der Kindheit war schon manchmal auch, wie du gesagt hast, eben, ja, wo die Eltern eben an, nicht drängen, aber doch aufmerksam machen, dass man üben, mhm, könnte oder üben gehen sollte. Mhm. Was bei mir schon auch mitgespielt hat, das sage ich sehr oft, wenn es ums Thema Üben geht, ist, dass auch meine Schwester, mhm, Musikinstrument, also die Querflöte gespielt hat, und da auch fleißig geübt hat und wir uns da eigentlich immer gegenseitig motiviert haben. Also wenn man im Haus, wenn ich im Haus die Flöte gehört habe, dann ist bei mir natürlich ein bisschen ein schlechtes Gewissen aufgekommen.
Okay.
Und ich habe mir gedacht, okay, meine Schwester übt, vielleicht sollte ich auch wieder üben gehen. Und so hat sich das eigentlich gegenseitig, haben wir uns da gegenseitig ein bisschen motiviert.
Und das Lustige für alle, die euch jetzt nicht so gut kennen, ihr seid ja jetzt auch Kollegen in der Grazer Oper. Also die Marlies hat das auch zum Berufsweg sich gemacht, ne?
Genau, ja.
Ja, genau.
Ja, das war natürlich immer schön, wir natürlich auch gemeinsam musizieren können. Meistens war es aber eben so der Ansporn ein bisschen. Ah, meine Schwester übt, jetzt gehe ich auch üben.
Sehr gut. Also ist gar nicht so schlecht, wenn Geschwister zu Hause musizieren eigentlich. Ja, genau. Du, und wie hat sich die Überroutine jetzt als Orchestermusiker geändert? Wie schaut es da eigentlich aus? Musst du noch üben?
Ja, ich übe noch. Ich muss noch üben. Das hört, glaube ich, wenn man das oder im Orchester spielt, hört das eigentlich nicht auf. Also bis zur Pensionierung wird das bestehen bleiben. Ich mache es gern. Die Überroutine verändert sich natürlich. Also vor allem das Warm-up hat noch immer einen großen Stellenwert, weil da eben einfach Basics abgedeckt werden. Mhm. Das komprimiert man natürlich dann oder je nach Zeit, die übrig ist oder die vorhanden ist, pendelt das so zwischen 10, 15 Minuten bis zur halben, dreiviertel Stunde.
Und würdest du schon auch sagen, dass diese Basics und Warm-ups eigentlich das Wichtigste sind und man eigentlich dadurch, wenn man das gut trainiert und übt, dass man dann viele Stellen, Orchesterstellen, weil eben Opern dauern ja oft stundenlang und man kann ja nicht immer im Vorfeld alles daraus üben, dass man einfach durch diese Basics dann viel schon abdeckt und von Haus aus vom Blatt spielt?
Genau, das ist eben die, wie schon der Name sagt, Basics, das sind die Grundlagen. Mhm. Wenn man die gut beherrscht, fällt alles andere viel leichter. Mhm. Das schließt natürlich nicht aus, dass man gewisse Stellen aus Werken, aus Symphonien, aus Opern extra üben muss, aber den Großteil der Arbeit erleichtert es extrem.
Und wie fokussierst du dich dann zum Beispiel auf ganz schwierige Stellen, wo du weißt, das ist jetzt eine ganz etablierte Solostelle, wie konzentrierst du dich da? Gibt es da ein paar Tipps, die du uns mitgeben könntest?
Naja, es bleibt nicht aus, dass man so schwierige Stellen einfach oft wiederholt. Mhm. Langsam üben, das kennt auch jeder. Mhm. Man beginnt dann natürlich in einem langsamen Tempo und steigert sie dann zum Zieltempo. Das ist ganz wichtig. Was ich noch kurz zum Warm-up sagen möchte, also da versuche ich irgendwie alles abzudecken. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Also von Technik, Fingertechnik, angefangen bis über Staccato, bis zu Bindungen, Luftführung und eben Töne auch halten und verklingen lassen, die ganze dynamische Bandbreite auch abzubilden. Das finde ich irgendwie sehr wichtig, dass man das eben auch schon im Warm-up als Basics macht, um das, ja, um alles abzudecken, um sie für alles oder für alles gewappnet zu sein.
Mhm. Im Prinzip hast du jetzt, glaube ich, einen Teil meiner nächsten Frage schon ein bisschen beantwortet, weil ich wollte dich jetzt fragen, wie kommunizierst du das Thema Üben eben mit deinen Studierenden bzw. Schülerinnen und Schülern? Also wahrscheinlich ist auch die Basics ein großer Teil.
Genau, also vor allem an der Klarinette ist die Luftführung wichtig. Basics sind ja eigentlich dafür da, damit man sie dann musikalisch ausdrücken kann. Das wäre so das große Ziel. Mhm. Und dafür übt man eigentlich auch. Mhm. Und das versuche ich meinen Studenten und Studentinnen und Schüler und Schülerinnen irgendwie schmackhaft zu machen, dass man ja übt, um sich ausdrücken zu können, um dann selbst gestalten zu können, um ja ein Werk nach seinen Vorstellungen spielen zu können.
Mhm. Und hast du da jetzt für uns als Hörbeispiel irgendeine besondere Stelle, irgendein besonderes Werk, das wir uns jetzt anhören könnten?
Ja, da gibt es natürlich, was im Studium ganz häufig vorkommt, ist vielleicht das Klarinettensolo aus Tosca, Elocevan le Stelle. Da oben, da leuchten die Sterne, das ist ganz eine wunderschöne Arie und ein wunderschönes Klarinettensolo, das ja als ja, Meilenstein irgendwie oder als großes Solo mir auch sehr am Herzen liegt, dass ich auch schon selbst spielen durfte. Musik
So, und jetzt noch dein ultimativer Tipp fürs Üben für uns alle.
Der ultimative Tipp.
Ja.
Den viele schon oft gehört haben, nicht zu schnell üben, langsam üben. Haben meine Professoren immer gesagt, ich wollte das lang nicht wahrhaben, aber je älter ich werde, desto wichtiger ist oder desto wichtiger wird mir das auch und desto mehr versuche ich das auch zu vermitteln.
Okay, langsam üben. Und die tägliche Routine wahrscheinlich.
Ja, je häufiger man natürlich zum Üben kommt, dazu kommt, desto besser sitzt alles.
Sehr gut. Dankeschön, Christoph, bitte, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Talentierte Geschwister, die einerseits das gleiche Instrument spielen und üben sollen und andererseits auch auf einem zweiten Instrument noch brillieren. Wie funktioniert das bei denen mit dem Üben? Ist da Platz genug? Hören wir uns an, was Philipp und Melissa Bscheid dazu zu sagen haben.
Jetzt wurden zum Thema Üben von mir schon einige Personen befragt. Orchestermusiker, ein sehr junger Schüler, ein Direktor einer Schule, der gleichzeitig natürlich auch Fachreferent und Lehrer für sein Instrument ist und zu sehr vielen Wettbewerben mit Schülerinnen und Schülern fährt. Und jetzt habe ich zwei besondere Schüler hier, und zwar ein Geschwisterpaar. Und wie das unter Geschwistern so ist, wenn man sogar ein Instrument gleich spielt und wie man das mit dem Üben angeht, das interessiert mich jetzt. Mögt ihr euch gleich selbst vorstellen, wer da mir jetzt gegenüber sitzt?
Ja, wir sind Philipp und Melissa Bscheid.
Ich spiele Klarinette und Orgel.
Und ich spiele Harmonika und Klavier.
Wie hat es bei euch eigentlich mit dem Musizieren angefangen? Wann waren so die ersten Berührungspunkte? Was war euer erster musikalischer Weg? War das immer schon das Klavier oder wie hat es bei euch begonnen?
Ja, also eigentlich hat es damit begonnen, dass wir zum Tag der offenen Tür von der Musikschule gekommen sind. Und ich habe da, also mir hat das Klavier halt sofort gefallen. Und deshalb habe ich dann auch eigentlich in dem Jahr gleich angefangen, Klavier zu spielen. Mittlerweile spiele ich es ja nicht mehr, aber dafür Orgel.
Und Melissa, wie alt warst du da?
6 oder 7, circa.
Okay, und Philipp, bei dir?
Ich muss sagen, das erste Mal, wo ich begeistert war von irgendeinem Instrument, war im Kindergarten. Bei der Tagesmutter sogar. Da war so ein Plastikakkordeon. Und das fand ich ganz nice, wollte ich damit spielen immer. Und dann war ich eben, wie meine Schwester, auch beim Tag der offenen Tür von der Musikschule. Da hat mir die Harmonika, weil das ja so ähnlich ist, super gefallen. Der Lehrer auch. Und ein Jahr später habe ich dann auch mit dem Klavierspielen angefangen. Und ja.
Das heißt, bei dir war die Harmonika zuerst?
Genau.
Okay. Und Klavier habt ihr dann gleichzeitig begonnen?
Nein, ich war ein Jahr vor ihm schon.
Gut. Und jetzt warst du 6 Jahre alt und Philipp, du warst?
Ich war bei der Harmonika war ich noch 5 knapp und beim Klavier noch 6.
Könnt ihr euch da jetzt zurückerinnern? Wie war das damals mit dem Üben? Seid ihr da von selbst schon hingegangen? Habt ihr von euren Lehrern und Lehrerinnen Tipps bekommen, wie ihr das gestalten sollt? Wie war das? Philipp, wie war es bei dir?
Also ich muss sagen, beim Üben Harmonika am Anfang, da habe ich oft mit meinem Opa zusammen geübt. Er war daneben gesessen einfach. Hat geschaut, dass ich halt übe, so 10 Minuten, 20 Minuten am Tag oder so, was am Anfang eh super ist. Und ich muss sagen, es ist besonders am Anfang nicht regelmäßig gewesen. Also Harmonika ganz am Anfang schon, jeden Tag mal. Aber es war eher mehr auf dem letzten Drücker. Emma.
Okay. Und bei dir, Melissa?
Ja, also eigentlich kann ich mich dem nur anschließen. Es war einfach am Anfang so, da hat man auch nicht so schwere Sachen und da fällt halt auch noch nicht so sehr auf in der Stunde, wenn man es jetzt nicht so oft geübt hat. Und das habe ich halt öfter einfach zu meinem Vorteil genutzt.
Gut, und ihr wart aber dann doch in der Musikschule schon welche, die sehr früh mit Wettbewerben in Berührung gekommen sind, ja? Und Wettbewerbe bedeuten ja wieder anders üben als jetzt einfach normal für die Stunde. Wie hat sich das dann gestaltet?
Also, ich muss sagen, bei meinem ersten Wettbewerb, das war glaube ich am Klavier, da war es schon, dass ich oft in der Musikschule war. Und ich meine, ich war trotzdem nicht der fleißigste Über. Aber am Anfang hat es noch funktioniert, ohne viel Üben.
Okay. Wie ist der Wettbewerb dann ausgegangen? Der erste?
Der war gut eigentlich. Da habe ich mit der Melissa zusammengespielt.
Das war Prima La Musica, oder?
Genau, das war vierhändig und da haben wir den ersten Preis gemacht.
Ja, super. Hast du dem noch was hinzuzufügen, wie was für dich, für den Wettbewerb zu üben?
Also ich muss wirklich sagen, sehr viel müssen wir da auch unserer Lehrerin verdanken, weil die sich einfach Zeit genommen hat, dass wir auch wirklich üben, vor allem auch mit ihr üben, weil von selbst hätten wir sicher nicht so viel geübt, dass da auch ein so gutes Ergebnis rauskommt. Also.
Meine Klavierlehrerin sagt oft, ja, die Klavierstunde ist nicht da zum Üben, sondern das muss man daheim machen. Aber dort bei dem Wettbewerb habe ich so ziemlich am meisten nur in der Klavierstunde geübt.
Okay, aber da wart's ja wie alt?
Ich war 7.
Und du dann in dem Fall 8. Ja, okay. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man die stützende Hand von der Lehrerin hat, genau. Aber die Eltern wahrscheinlich waren auch dahinter, nehme ich an?
Schon, ja.
Ja.
Obwohl bei uns ist es ziemlich locker. Das heißt, wir müssen selber schauen, dass wir üben.
Mhm.
Das heißt, wir werden daheim nicht gezwungen zum Üben. Was ich auf der einen Seite gut finde, aber auf der anderen Seite muss ich halt selber dann die ganze Disziplin aufbringen, um zu üben. Aber ja, funktioniert schon.
Philipp, bleib mal gleich bei dir. Du bist ja jetzt wettbewerbsmäßig auch mit der Harmonika sehr erfolgreich. Ja? Klavier auch noch. Gibt es da auch noch Wettbewerbe, die du dir zum Ziel setzt oder gesetzt hast?
Ja, also ich mache immer wieder mal beim Prima La Musica Wettbewerb mit.
Ja.
Und jetzt im Jänner, Ende Jänner, bin ich beim internationalen Bartok-Wettbewerb.
Mhm.
Und das ist schon nochmal um ein, zwei Hausecken drüber.
Genau, und genau deshalb meine Frage jetzt in diese Richtung. Jetzt in dem Fall, wenn du bei solchen Wettbewerben teilnimmst und auch das Ergebnis, das du jetzt auf der Harmonika geliefert hast, das braucht ja schon mehrere Stunden. Da reicht es jetzt nicht mal, wenn ich hin und wieder ein bisschen, nur weil ich talentiert bin, zweimal die Woche oder dreimal die Woche spiele, oder? Wie schaut da jetzt deine Überroutine aus und wie schaffst du das auch mit zwei Instrumenten?
Es ist bei Wettbewerben, ist es schon so, dass man zumindest einen Monat davor anfangen muss, sehr viel zu üben.
Wie viel ist viel?
Auf der Harmonika ist viel für mich alles über 1,5 Stunden.
Okay.
Auf dem Klavier alles über 4.
Okay.
Und ich muss sagen, jetzt gerade übe ich, ich versuche es zumindest mindestens 3 Stunden am Tag hinzukriegen, am liebsten 4.
Mhm.
Und bei der Harmonika ja halt auch, weil da bin ich halt, also nicht auch 4 Stunden, sondern dass ich auch halt übe,
mhm.
Weil da habe ich halt jetzt gerade unmittelbar keinen Wettbewerb, aber dass ich da trotzdem nicht das zu weit hinten lasse.
Mhm. Und bist du jetzt schon da irgendwie so gewillt, in die Richtung Musiker zu gehen, Musik zu studieren? Ist das für dich eine Option oder wie schaut es da aus mit deinen Zukunftsplänen?
Ja, also ich muss sagen, ich würde schon gerne was in die Richtung machen, weil es macht mir ziemlich viel Spaß und ich meine, es ist ja das Schönste, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann und es dann immer noch Spaß macht, also ja.
Und in dem Fall ist es schon so, dass sich bei dir jetzt eine quasi Überroutine eingependelt hat, weil halt dir das einfach wichtig ist, dass du auch bei den Wettbewerben gut brillierst.
Schon, ja.
Ja. Melissa, wie ist es bei dir eigentlich? Du hast ja jetzt gesagt, Klavier machst du nicht mehr, aber du hast dich jetzt für die Orgel entschieden. Klarinette spielst du jetzt auch schon länger. Du bist ja jetzt voriges Jahr auch, glaube ich, das erste Mal im Landesjugendakademieorchester dabei gewesen. Ja, wie teilst du dir das ein?
Ja, also für mich ist ja auch so, da ich ja mittlerweile schon jahrelang eigentlich keine Wettbewerbe spiele, ist jetzt für mich natürlich die Übezeit nicht bei 4 Stunden, mindestens 4 Stunden. Trotzdem natürlich, damit man auch für zum Beispiel das Landesjugendakademieorchester auch alles kann, muss man natürlich schon auch Monate vorher halt anfangen, gescheit zu üben, jeden Tag zu üben, was man natürlich sowieso machen sollte. Und ja, genau, also ich versuche immer Zeit zu finden. Es kommt natürlich darauf an, wenn jetzt in der Schule viel los ist, dann ist es halt mal weniger. Und es ist ja auch jetzt cool, dass ich eben hier in der Musikschule üben kann, damit wir uns eben nicht überschneiden. Und ja, genau. Auf der Orgel habe ich eigentlich eh die meiste Zeit die Kirche für mich. Also.
Okay, das heißt, es ist schon auch ein Thema bei euch zu Hause, dass es mit gleichzeitig üben, einer in dem Zimmer und der andere in dem Zimmer nicht gut funktioniert.
Ja, vor allem, weil ich halt für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel Orgel üben, müsste ich natürlich auf dem Klavier und der Philipp ist am Klavier, also geht das nicht ganz so gut. Ja. Und bei der Klarinette ist einfach so, ich bin das halt gewohnt, dass da so ein Raum quasi ist und in meinem Zimmer ist halt, da fühle ich mich nicht so, als könnte ich mich so frei jetzt ausdrücken. Mhm. Und deshalb ist für mich einfach praktischer, wenn ich entweder wirklich im Wohnzimmer üben kann oder eben hier.
Okay. Aber so wie du es jetzt erzählst, es gibt immer Wege, dass man zum Üben finden kann. Also ich meine, es gibt immer Ausreden, aber es gibt auch immer Wege, wenn man will, oder?
Definitiv. Man hat ja keine Zeit, man muss sich die ja nehmen.
Gut. Wann war für dich eigentlich so der Knackpunkt, Melissa, dass du selbst gemerkt hast, okay, wenn ich übe, dann geht wirklich was weiter und ich sollte das eigentlich täglich machen, wie Zähne putzen? Ja.
Ich meine, ein bisschen unterschiedlich gemerkt hat man es natürlich jedes Mal, auch schon früher für die Wettbewerbe, weil man halt eben schon merkt, okay, jetzt dadurch, dass ich jeden Tag so viel geübt habe, ist halt wirklich viel weitergegangen. Mhm. Aber ich glaube, wirklich dieser Knackpunkt, den du meinst, war eh erst jetzt dafür die Akademie, mhm, weil ich halt jetzt wirklich auf dieses Ziel hingearbeitet habe, mhm, dass ich alle Stücke so kann, wie ich das gerne hätte, mhm, oder dass ich halt auch natürlich überhaupt mal reinkomme, in die Akademie quasi aufgenommen wird. Mhm. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, wie sich es nur innerhalb von einer Woche, also wenn man jetzt von wenig, mhm, üben auf viel üben geht, wie sich es nur innerhalb von einer Woche verbessern kann und auch wie viel mehr Spaß es einfach macht, wenn du dann es wirklich kannst, wenn du drauf losspielst und es geht irgendwie, der Ansatz ist da und alles, also ist halt ein viel besseres Rundumgefühl auch, was einen dann zu noch mehr üben motivieren kann.
Das ist schön. Philipp, übst du immer gerne?
Nein.
Und wie motivierst du dich dann trotzdem?
Muss sein. Also ich sage ja immer, Motivation, die schwankt, das ist manchmal ganz wenig, manchmal ganz viel, aber Disziplin bleibt halt gleich. Mhm. Und das ist halt, und Disziplin ist halt das Wichtige. Ich meine, wenn man desto öfter man übt, desto mehr Spaß macht es auch. Mhm. Besonders wenn man sich dran gewöhnt. Mhm. Weil ich meine, sowas wie zur Schule gehen, schafft man ja auch, obwohl es meistens keinen Spaß macht. Und weil man sich halt einfach dran gewöhnt hat. Und das geht beim Üben genauso.
Okay. Habt ihr beide abschließend noch Tipps für die jüngeren Schülerinnen und Schüler fürs Üben?
Ganz wichtig, ganz langsam üben und lieber jeden Tag wenig als einmal in der Woche viel.
Danke. Melissa, hast du dem noch was hinzuzufügen oder hast du noch einen anderen Tipp für uns?
Also eigentlich kann ich nur deine Worte wiederholen, in vielen Artikulationen üben, vor allem bei Blasinstrumenten, einfach, dass man es dann in der richtigen Artikulation besser kann.
Okay. Und wahrscheinlich das, was der Philipp gesagt hat, ja auch, oder?
Ja, ganz langsam üben und nicht viel auf einmal ist ein sehr guter Tipp.
Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich das jetzt in mehreren Interviews schon von mehreren verschiedenen Leuten gehört habe. Ich danke euch beiden für die Zeit. Gibt es abschließend noch irgendein Musikstück, das ihr liebt, das für euch vielleicht Vorbildwirkung hat, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt beschwingt einspielen könnten als kleine Abwechslung?
Mir gefallen die Nocturnen von Chopin sehr gut und am besten gefällt mir da die Opus 48 Nummer 1.
Abschließend darf ich noch die Autorin des Leitartikels zitieren. Das wahre Ziel des Übens ist das Üben selbst. Üben ist ein Prozess voller Umwege, Wiederholungen und Zweifel, aber auch voller Entdeckungen, Freude und Stolz über den eigenen Fortschritt. Das war's nun wieder für heute. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Wiedereinschalten und Zuhören. Im Namen der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark wünsche ich allen noch einen großartigen Start ins neue Jahr 2026 und mögen alle Wünsche und neuen Perspektiven für dieses Jahr in Erfüllung gehen. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung. Dankeschön auch an die Agentur Das Pod für den guten Ton und die Rundumbetreuung. Wir hören uns wieder im Februar, wo es um die Tasteninstrumente geht, speziell um das Klavier. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba.
Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Hat.
Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.